Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Stell dir vor, du sitzt an einem weißen Sandstrand. Vor dir erstreckt sich das Meer, türkisblau und ruhig. Nur ein paar Boote schaukeln sanft in der Ferne. Die Sonne steht tief am Himmel und taucht alles in ein warmes Gold. Du hörst das leise Rauschen der Wellen und das entfernte Lachen von Reisenden. Hinter dir, versteckt zwischen Palmen, liegen kleine Bungalows und Bars, in denen junge Leute Cocktails trinken und Pläne für den Abend schmieden.
Koh Tao, eine winzige Insel im Golf von Thailand. Ein Ort, der nach Freiheit riecht, nach Salz und nach Abenteuer. Eine Insel, die schon so viele verzaubert hat. Mit ihren traumhaften Stränden, den legendären Partys und den Tauchspots, die zu den schönsten der Welt gehören.
Es ist einfach ein Paradies. Doch es gibt auch eine andere Seite. Eine Seite, die in Reisebroschüren nicht erwähnt wird. Eine Seite, die sich in dunklen Gerüchten, in verstörenden Schlagzeilen und in Schicksalen verbirgt, über die viele lieber schweigen.
Denn hier, auf Koh Tao, verschwinden Menschen. Junge Reisende, die am Abend noch Cocktails getrunken haben, sind am nächsten Morgen wie vom Erdboden verschluckt. Manche tauchen Tage später wieder auf, aber leider nicht lebendig. Andere werden nie wiedergesehen. Die Polizei spricht von Unfällen und von Missverständnissen, doch die Geschichten häufen sich. Fälle, die offiziell als Unglücke gelten, werfen Fragen auf. Ermittlungen verlaufen im Sand, Spuren verschwinden, Zeugen schweigen und Beweise fehlen.
Und du fragst dich, wie kann ein Ort so schön und gleichzeitig so gefährlich sein? Was passiert hier wirklich auf Koh Tao? Und warum kehren manche Reisende nie wieder nach Hause zurück?
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, zur 250. Folge. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strohbusch.
Und bevor es hier losgeht, noch ein klitzekleiner Teaser, denn ab übermorgen, ab Donnerstag, dem 3. April, wird es einen neuen True Crime Podcast mit mir und noch einer anderen Person geben. Also stay tuned und folgt gerne doch schon mal Im Schatten der Macht. Mehr verrate ich noch nicht. Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
In unserem heutigen Fall geht es an einen Ort, der auf den ersten Blick eben paradiesisch wirkt. Kokospalmen, puderweiße Strände, türkisfarbenes Wasser. Eine kleine Insel mitten im Golf von Thailand, geformt wie eine Schildkröte, umgeben von Korallenriffen, in denen Meeresschildkröten und bunte Fische schwimmen. Koh Tao. Ein Name, der für viele Rucksackreisende und Tauchbegeisterte nach Abenteuer und Freiheit klingt.
Jedes Jahr kommen Hunderttausende hierher. Junge Leute, die den Sonnenuntergang genießen oder sich am Tag in den Tiefen des Ozeans wagen. Nirgendwo sonst in Thailand werden mehr Tauchscheine ausgestellt. Koh Tao ist also der perfekte Ort für eine Auszeit, ein Traumziel.
Doch hinter der idyllischen Kulisse verbirgt sich eine dunkle Seite. Seit Jahren tauchen in den Schlagzeilen immer wieder dieselben Worte auf. Koh Tao, die Todesinsel. Mysteriöse Todesfälle, spurlos verschwundene Touristen, ungeklärte Verbrechen. Ein Ort, an dem Menschen in den Urlaub fahren. Und nicht alle kehren zurück.
Werbung. Werbung Ende.
So auch im Herbst 2014. Die Temperaturen liegen wie immer bei knapp 30 Grad. Die Luft ist feucht und schwer. Während in Europa die Blätter von den Bäumen fallen, erwacht Koh Tao gerade zum Leben. Junge Backpacker feiern in den Bars am Strand, während Boote im glasklaren Wasser schaukeln. Doch an einem Morgen liegt etwas anderes im Sand, nämlich Blut. Am Morgen des 15. September 2014 erwacht Koh Tao in einem Albtraum. Der Sayuri Beach, bekannt für seinen feinen Sand und das ruhige, türkisfarbene Wasser, wird an diesem Tag zu einem grausamen Tatort.
Blut durchzieht den Sand. Im knietiefen Wasser treibt ein lebloser Körper. Ein junger Mann, komplett entkleidet, bis auf eine einzelne schwarze Socke am linken Fuß. Seine Lippen sind blau und die Augen grau umrandet. Schürfwunden an seinem Körper deuten auf einen Kampf hin. 11 Stichverletzungen an Wange, Hals und Hinterkopf. Sein Name ist David.
Und nur 12 Meter entfernt, neben einem Felsen, liegt eine junge Frau. Ihr pinkfarbenes Top ist bis zur Hüfte heruntergezogen, ihr Rock nach oben gezerrt und der Slip heruntergerissen. Ihre Beine sind angewinkelt. Ihr Körper scheint unversehrt, doch ihr Gesicht ist zertrümmert. Diese Frau heißt Hannah.
Der Tatort liegt nur etwa 100 Meter von Bungalows und wenige Gehminuten von belebten Strandbars entfernt. Es sind Hotelangestellte, die zwischen 5 und 6 Uhr morgens diesen grausigen Fund machen.
Hannah ist 23 Jahre alt und stammt aus Norfolk in England. Sie studiert Sprachtherapie. Sie liebt Musik von Bastille und von Nick Mulvey, verbringt ihre Wochenenden gerne beim Reiten oder auf Partys. Auf Fotos sieht man Hannah als normschöne junge Frau mit hellblondem, fast weißem Haar.
Hannah wollte demnächst ihren Master an der Universität fertig machen, aber vorher noch mit 3 Kommilitoninnen durch die Gegend reisen. Eigentlich hatte sie eine Reise durch Europa oder Australien geplant, doch letztendlich entschied sie sich für Thailand.
Dort begegnet sie David. Der ist ein Jahr älter als Hannah, 24 Jahre alt und kommt von der Kanalinsel Jersey. Er ist ein großer Mann, 1,93 groß, sportlich, mit blauen Augen und einem Masterabschluss in Bauingenieurwesen. David ist gutmütig und voller Pläne. Bald soll er ein Stipendium bei einer renommierten Ingenieurfirma antreten.
Hannah und David reisen unabhängig voneinander nach Koh Tao. Beide erreichen die Insel am 12. September 2014, 3 Tage vor ihrem Tod. Sie wohnen im selben Resort, dem Turtle Resort, und treffen sich dort zufällig. In den kommenden Tagen verbringen sie Zeit zusammen. Am Abend des 14. September 2014 besuchen sie eine Bar am Strand. Eine Nacht, die sie nicht überleben werden.
Am Tatort herrscht Chaos. Ein Sergeant ist der erste Polizist vor Ort. Der Anblick der beiden jungen Leichen trifft ihn hart. Das erzählt er später in der Doku Murder in Paradise. Er verständigt seine Kollegen und es dauert nicht lange, bis die gesamte Polizei der Insel vor Ort ist. Aber leider sind das nicht so viele Beamte, wie vielleicht gerade gedacht, denn es sind nur 6 Polizisten auf der gesamten Insel.
Koh Tao ist kaum 21 Quadratkilometer groß. Berlin hat zum Vergleich fast eine Fläche von 900 Quadratkilometern, ist also fast 43 Mal größer. Auf Koh Tao leben auch nur einige tausend Menschen. Mehr Polizisten werden auf der Insel eigentlich nicht gebraucht. Dort gibt es mal den ein oder anderen Diebstahl oder eine Schlägerei unter Betrunkenen, aber Mordermittlungen in dieser Dimension sind erstmal eine Überforderung für alle.
Die Polizei konzentriert sich auf die Leichen, doch die Tatortsicherung gerät außer Kontrolle. Denn Touristen und Einheimische laufen ungehindert über den Strand. Die Leute fotografieren die Leichen und posten die Bilder online. Das ist krass, oder? Die Nachricht von 2 toten Touristen verbreitet sich so auf der Urlaubsinsel wie ein Lauffeuer.
Und bald wird deutlich, dies ist nicht der erste ungeklärte Todesfall auf Koh Tao. In den Jahren zuvor gab es weitere mysteriöse Fälle. Im Januar 2000, 14 Jahre vor dem Doppelmord an Hannah und David, wird Ian, ein 36-jähriger Taucher, tot auf dem Grund eines Brunnens gefunden. Die Polizei behauptet, er sei betrunken gestürzt und versehentlich in den Brunnen gefallen. Doch als ein Freund den Tatort besucht, ist der Brunnen zugeschüttet, als hätte es ihn nie gegeben. Das erzählt er in der Doku Death on the Beach. Demnach lautet die offizielle Todesursache Ertrinken. Doch eine zweite Autopsie in Bangkok zeigt, Ian hat kein Wasser in der Lunge, sondern schwere, stumpfe Gewalt erlitten. Bis heute ist unklar, was genau passiert ist. Ians Freund ist sich aber sicher. Der Taucher wurde ermordet.
12 Jahre später, im August 2012, also 2 Jahre vor dem Doppelmord an Hannah und David, da stirbt Ben auf Koh Tao. Ben ist ein britischer Tourist und hat angeblich einen Mopedunfall. Doch sein Geldbeutel und seine Uhr scheinen dabei plötzlich verschwunden zu sein. Eine erste Autopsie in Thailand kommt zu dem Ergebnis, dass Ben an einem Genickbruch gestorben ist. Eine zweite Autopsie in England besagt, dass Bens Aorta, die Hauptschlagader, gerissen ist. Bens Mutter glaubt nicht an einen Unfall.
Eine investigative Journalistin der Insel spricht in einer Sky-Doku über Koh Tao von einer Bande, die auf der Insel gezielt Motorradfahrer überfällt. Sie glaubt, dass Ben vielleicht bei einem missglückten Überfall gestorben sein könnte.
Bens Bruder, der mit ihm damals auf der Insel war, der erzählt hingegen, dass Ben auf der Insel seine Uhr gar nicht erst getragen hat. Es gibt laut dem Bruder auch keine Beweise, die für einen Überfall sprechen. Motorradfahren auf der Insel, besonders nachts und mit Alkohol im Blut, ist unglaublich gefährlich. Für ihn ist der Tod seines Bruders ein tragischer Unfall.
Und dann gibt es noch einen merkwürdigen Fall im Januar 2014. Nur 9 Monate, bevor die Leichen von Hannah und David am Strand gefunden werden. Nick, 25 Jahre alt, verbringt mit seiner Familie damals Silvester 2013 zu 2014 auf Koh Tao. Nach einer Partynacht bringt ihn sein Vater ins Bett. Am nächsten Morgen treibt Nick tot im Meer, unweit von der Stelle, wo Monate später Hannah und David gefunden werden.
Ja, die Polizei sagt dazu, dass Nick betrunken gestürzt sei. Vielleicht ist er geschlafwandelt. Doch Nicks Familie glaubt an einen Mord. Bei der Obduktion von Nicks Leiche kommt heraus, dass er keine Knochenbrüche hatte, die bei einem Sturz über Felsen ins Meer aber eigentlich unvermeidbar gewesen wären. Ein englischer Arzt, der Nicks Leiche später nochmal untersucht, der kann nicht ausschließen, dass Nick vielleicht angegriffen worden sein könnte. Er hatte Verletzungen am Kopf und im Gesicht, die er vor seinem Tod erlitten haben soll.
Laut Nicks Familie wird auf der Insel nicht ermittelt und auch keine Zeugen befragt. Mittlerweile gibt es in Dokus und Artikeln eine Theorie, die erklärt, was passiert sein könnte. Nick war in jener Nacht wohl ziemlich betrunken und soll in einer Bar Streit angefangen haben. Er soll auch mit einer jungen Frau gesprochen haben. Und der Freund der jungen Frau soll einer mächtigen Familie auf der Insel angehören. Könnte der Mord also eine Art Racheakt gewesen sein? Auch in diesem Fall gibt es viele Fragen und nur sehr wenige Fakten.
So ist es auch im Herbst 2014, als die Polizei in Koh Tao am Strand die Leichen von Hannah und David untersucht. Die Morde an den beiden lenken erstmals weltweite Aufmerksamkeit auf Koh Tao. Die internationale Presse spricht vom Mord im Paradies. Die Insel, bisher als Traumziel bekannt, erhält einen neuen, düsteren Namen. Die Todesinsel.
Die Augen der Welt sorgen bei der Polizei von Koh Tao für enormen Druck. Der Mord an 2 jungen Touristen hat weltweite Aufmerksamkeit erregt. Die britische Presse berichtet unermüdlich und auch von Bangkok aus beobachten hochrangige Polizeigeneräle die Ermittlungen mit Argusaugen. Doch auf der kleinen Insel gibt es ja nur wenige Beamte, die hauptsächlich mit Diebstählen oder kleineren Schlägereien unter feiernden Backpackern zu tun haben.
Deswegen werden zusätzliche Kräfte vom Festland eingeflogen. Kriminaltechniker kommen und Suchtrupps durchkämmen den Tatort. Doch die ersten Stunden nach dem Verbrechen sind chaotisch verlaufen. Touristen konnten ja ungehindert über den blutgetränkten Sand laufen und unzählige Fotos kursieren in den sozialen Medien. Und von professioneller Spurensicherung kann hier kaum die Rede sein. Doch dafür gibt es neue Erkenntnisse, was in der Nacht vor dem grausigen Fund am Strand passiert ist.
Es war eine schwüle Nacht, in der der Mond nur gelegentlich durch die Wolken brach. Am Strand haben burmesische Gastarbeiter unter einem Baum gesessen, Gitarre gespielt und in ihrer Muttersprache gesungen. Die Feuershow in einer nahegelegenen Bar war längst vorbei. Die meisten Touristen hatten sich in die letzten geöffneten Lokale oder ihre Unterkünfte zurückgezogen. Doch in einer Bar, von der aus man die dunkle Bucht überblicken kann, ging die Nacht noch weiter.
Um 0.15 Uhr betritt Hannah die Bar. Fast 2 Stunden später folgt David. Er wurde vorher noch in einem kleinen Supermarkt gesehen. Draußen auf der Straße hatte er sich mit Leuten unterhalten. Ein Foto aus der Bar zeigt Hannah und David an einem langen Biertisch, umgeben von anderen Reisenden, lachend in die Kamera blickend. Hannah hält einen Longdrink, David ein Bier in der Hand.
Kurz darauf gehen sie. Gemeinsam. Nicht durch den Haupteingang, sondern durch den Hinterausgang, der direkt zum Strand führt. Sie gehen am Wasser entlang, in Richtung ihres Hotels. Es sind nur wenige Meter, aber sie werden nie dort ankommen.
Die Ermittler finden einzelne Spuren am Tatort. 3 Zigarettenstummel, eine Plastiktüte, einen einzelnen schwarzen Flipflop und ein benutztes Kondom. In der Nähe liegt außerdem noch eine blutverschmierte Gartenhacke. Eine simple, aber tödliche Waffe.
Auch die Leichen lassen Rückschlüsse zu, was passiert sein muss. David wurde offenbar mit der Hacke erschlagen. Er hat mehrere Schnittwunden am Körper und muss sich heftig gegen seinen oder seine Angreifer gewehrt haben. Hannah wurde schrecklich entstellt. Ihr Gesicht ist zertrümmert und sie wurde vergewaltigt. Die Polizei kann fremde DNA sicherstellen.
Obwohl dieser Doppelmord in unmittelbarer Nähe von Hotels und Bars stattgefunden hat, gibt es keine Zeugen. Und das vielleicht Merkwürdigste ist, dass die vielen Überwachungskameras, die entlang der Strandpromenade angebracht sind, ausgerechnet in dieser Nacht nichts aufgezeichnet haben. Das wird die Polizei später sagen.
Während die Behörden mühsam versuchen, die Puzzleteile zusammenzusetzen, sind es Journalisten, die erste Durchbrüche erzielen. Ein Reporter, der sich Zugang zu einer privaten Kameraaufnahme verschafft, findet Bilder von David, Hannah und ihren Freunden. Er erzählt davon in der Doku Death on the Beach.
Warum hat die Polizei diese Aufnahmen nicht? Wieso muss ein Journalist sie entdecken, während die Beamten behaupten, es gäbe keine verwertbaren Videos? Noch größer wird das Misstrauen, als die Polizei ein Bild veröffentlicht, das angeblich die beiden Opfer Hannah und David zeigen soll. Doch auf den ersten Blick ist erkennbar, dass es sich um völlig andere Personen handelt. Die Fehler der Polizei häufen sich und sorgen natürlich für kritische Nachfragen von Journalisten.
Doch dann gibt es plötzlich eine Spur, denn es taucht ein Video auf. Die Aufnahmen zeigen einen jungen Mann mit dichtem schwarzen Haar, das tief in sein Gesicht fällt. Er trägt kein T-Shirt und wirkt gehetzt. Um 3.44 Uhr läuft er an einem Shop in der Nähe des Tatorts vorbei. Um 4.49 Uhr kehrt er zurück, diesmal langsamer. Die thailändischen Medien taufen ihn auf den Namen Running Man, den laufenden Mann. Er wird zum Phantom der Mordnacht. Aber eine große Frage bleibt unbeantwortet. Wer ist dieser Mann?
Die Polizei glaubt, auf einer heißen Spur zu sein. Also werden DNA-Proben entnommen. Die Männer auf der Insel müssen Speicheltests abgeben. Es sind schon bald über 200 Proben. Doch die Ergebnisse sind leider ernüchternd. Die DNA vom Tatort stimmt mit keiner der gesammelten Proben überein. Die Ermittlungen geraten also wieder ins Stocken.
Und Koh Tao beginnt sich zu verändern. Während die Ermittler verzweifelt versuchen, einen Täter zu finden, spüren Journalisten und Touristen eine wachsende Feindseligkeit auf der Insel. Ein Reporter berichtet in einer Sky-Doku, dass nachts an Türen geklopft wurde. Offenbar eine unmissverständliche Warnung, Koh Tao zu verlassen.
Einheimische meiden währenddessen Kameras und weichen den vielen Fragen der Presse aus. Selbst Rucksacktouristen werden misstrauisch. Diejenigen, die noch am Tag des Verbrechens dachten, man werde den Mörder innerhalb einer Woche fassen, die beginnen langsam zu zweifeln.
Die thailändische Polizei schickt ja noch am Tag des Leichenfundes Verstärkung auf die Insel. Ein paar Tage später sind schon über 60 Beamte auf Koh Tao. Ein Polizeigeneral kommentiert es so: Die Welt schaut uns genau zu. Aber hinter den Kulissen herrscht Chaos. Die Hoffnung, Hannahs und Davids Mörder zu fassen, beginnt immer kleiner zu werden.
Während die Ermittlungen offiziell weiterlaufen, brodelt in den sozialen Medien längst eine Welle aus Spekulationen und Gerüchten. Ein Fischer berichtet, er habe in den frühen Morgenstunden nach der Mordnacht ein Schnellboot gesehen. Er soll von Koh Tao stammen und mit einem Verletzten an Bord in Richtung Festland gefahren sein. Wer war dieser Mann? Und könnte der irgendwas mit der Tat zu tun haben?
Außerdem werden Gerüchte laut, dass der sogenannte Running Man, der Mann, der in der Mordnacht von Überwachungskameras erfasst wurde, auf Koh Tao ziemlich bekannt ist. Aber niemand traut sich, seinen Namen zu sagen.
Und an der Stelle müsst ihr wissen, die Insel Koh Tao ist seit Jahrzehnten von wenigen einflussreichen Familienclans geprägt, die nicht nur Hotels und Bars, sondern auch große Teile der Infrastruktur kontrollieren. Eine der mächtigsten Familien ist die rund um Woropan, der Patriarch der Familie. Er betreibt mehrere Resorts und ist Ortsvorsteher der Insel. Sein Bruder, der heißt Montrivat, der besitzt die Bar, in der Hannah und David feiern waren. Woropans Sohn, der heißt Varot, der ist für sein ausschweifendes Leben als Student in Bangkok bekannt.
Als der leitende Ermittler auf Koh Tao erste Verdächtige ins Visier nimmt, geraten auch Woropan und sein Bruder Montrivat auf seine Liste. Doch noch bevor es zu ernsthaften Ermittlungen kommen kann, wird der Polizist plötzlich von dem Fall abgezogen. Der Chefermittler wird überraschend nach Bangkok versetzt. Offiziell heißt es, dass diese Versetzung schon vor den Morden geplant gewesen sei. Komisch ist es trotzdem. Sein Nachfolger verkündet, die sozialen Medien hätten die Ermittlungen in die Irre geführt. Es gebe keine konkreten Verdächtigen mehr.
Währenddessen wächst die Angst unter den Menschen auf der Insel. Ein junger Schotte, ein Freund des toten Davids, der schreibt am 21. September 2014, eine Woche nach den Morden, auf Facebook Folgendes: Die Thai-Mafia versucht mich zu töten. Bitte helft mir. Der junge Mann wohnt schon eine Weile auf Koh Tao und kennt David noch von der Universität. Sie treffen sich zufällig auf der Insel. Als er den Hilferuf auf Facebook postet, da hängt auch ein Foto an dem Post. Darauf sind zwei Männer zu sehen. Der Schotte schreibt, die Männer würden ihn verfolgen und bedrohen. Er habe sich in einem Kiosk versteckt. Die Männer hätten gegen die Fenster geschlagen und wollten ihm die Morde an Hannah und David anhängen.
Angeblich hätten sie gesagt, du wirst dich heute Nacht erhängen und wir werden dir dabei zusehen. So sagt es der junge Schotte später der Presse. Und er weiß, wer die beiden Männer sind, die er fotografiert und auf Facebook hochlädt. Einer der Männer ist Montrivat. Der andere ein ehemaliger Sicherheitsmann, der mittlerweile bei der Polizei arbeitet.
Der Druck durch die Öffentlichkeit ist inzwischen so groß, dass die Polizei Montrivat verhören muss. Und der Druck wird noch größer. Denn Montrivat ist nicht nur der Besitzer der Bar, in der Hannah und David zuletzt gesehen wurden. Er ist selbst einer der Ersten am Tatort. Denn Montrivat selbst hat die Polizei wegen der Morde verständigt.
Als zwei Hotelangestellte die Leichen von David und Hannah früh morgens finden, gehen sie als erstes zu Montrivat, um ihm Bescheid zu geben. Es gibt sogar Fotos und Videoaufnahmen von der Polizei am Tatort und direkt neben den Beamten steht Montrivat. Sogar als die Polizei anfängt, den Tatort endlich abzusperren, bleibt er hinter den Flatterbändchen einfach stehen.
Noch dazu wisst ihr ja schon, dass alle Überwachungskameras der Bar, wo Hannah und David waren, von jener Nacht merkwürdigerweise keine Aufnahmen gemacht haben. Auf der Insel wird nun folgendes Szenario spekuliert. Woropans Sohn, Varot, der junge Student aus Bangkok, der könnte etwas mit den Morden zu tun haben. Und er könnte der Running Man auf dem Überwachungsvideo sein. Er könnte nachts mit dem Schnellboot geflohen sein. Die Familie würde jetzt versuchen, alles zu vertuschen. So die Spekulation.
Dass Montrivat von der Polizei befragt wird, sorgt natürlich für eine Schlagzeile in der internationalen Presse und auf Social Media. Aber ebenso die Tatsache, dass Montrivat nach nur 3 Stunden wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Und wieder gibt es Gerüchte um Korruption und Geld.
Die Situation zwingt die einflussreiche Familie rund um Montrivat aber zu Gegenmaßnahmen. Sie präsentieren ein Alibi für den Sohn bzw. Neffen Varot. Er soll zur Tatzeit in Bangkok, in seinem Studentenwohnheim gewesen sein. Davon gibt es auch Videoaufnahmen. Laut der Doku Death on the Beach sagen Kritiker allerdings, dass der Zeitstempel des Videos manipuliert worden sein könnte. Demnach sagen einige Kommilitonen von Varot aus, dass er an jenem Tag nirgends auf dem Campus gesehen wurde.
Der Sohn, Varot, taucht schließlich wieder auf, denn seine Familie organisiert einen öffentlichen DNA-Test. Unter den Augen hochrangiger Beamter wird die Probe genommen. Das Ergebnis lautet negativ. Nicht nur, dass keine weiteren Fragen gestellt werden, die Familie fordert eine öffentliche Entschuldigung und erhält sogar eine Entschädigungszahlung für die Rufschädigung.
Die Familie weist alle Vorwürfe zurück und versichert, immer mit der Polizei kooperiert zu haben. Woropan gibt auch eine große Pressekonferenz. Währenddessen erzählt sein Bruder Montrivat den Medien, dass er den jungen Schotten verfolgt habe, weil er ihn am Abend des Mordes gesehen habe. Der Schotte sei blutüberströmt gewesen. Der Schotte hingegen sagt, dass er schon vor den Morden eine blutige Wunde gehabt habe.
Was bleibt, sind also Spekulationen, Gerüchte, Indizien und ein ungutes Gefühl. Konkrete Beweise gibt es nicht. Bis Anfang Oktober 2014. Dann präsentiert die thailändische Polizei nämlich einen Durchbruch im Fall. Und zwar einen positiven DNA-Test, Geständnisse und Davids Handy. Die Ermittler haben ja die DNA von zwei Männern an Hennas Leiche gefunden. Wenig später nehmen sie zwei junge Gastarbeiter aus Myanmar fest. Zoe und Wei, beide 21 Jahre alt. Es sind die jungen Burmesen, die in der Mordnacht am Strand gesessen und Gitarre gespielt haben.
Die Polizei behauptet, sie habe starke Beweise, die auf eine Gruppe burmesischer Gastarbeiter hinweisen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen die beiden mit einem dritten Mann auf einem Motorroller und später in einem Supermarkt in der Nähe des Tatorts. Und dann ist da noch das unscharfe Bild des Running Man. Doch ein forensischer Beweis fehlt.
Thailand hat eine lange, komplizierte Beziehung zu Myanmar. Burmesische Gastarbeiter sind oft billige und rechtlose Arbeitskräfte. Sie arbeiten in den Bars und Hotels, viele von ihnen ohne Papiere. Menschenrechtler warnen, dass die Polizei hier einen Sündenbock suchen könnte. Das erzählt zum Beispiel ein Experte in der Doku Murder in Paradise.
Und tatsächlich, der Menschenrechtsexperte berichtet, dass er knapp zwei Wochen nach dem Mord an David und Hannah Hinweise bekommen habe, dass burmesische Arbeiter von den Ermittlern gefoltert werden. Es tauchen Fotos auf. Die zeigen Menschen mit Verletzungen. Ein Mann behauptet, er sei mit kochendem Wasser übergossen worden. Die Polizei weist das natürlich zurück.
Die beiden burmesischen Arbeiter, Zoe und Wei, werden als Zeugen festgenommen. Sie haben keinen Anwalt. Noch am Tag der Festnahme unterschreiben sie Geständnisse. Darin berichten sie, wie sie die Nacht verbracht hätten. Sie hätten am Strand gesessen, Gitarre gespielt, getrunken und gesungen. Dann sei ihr Freund mit dem Motorroller zu einer Freundin gefahren. Gegen Mitternacht hätten sich Zoe und Wei auf den Heimweg gemacht. Und dann hätten sie das britische Paar am Strand gesehen. Wei sagt, er sei erregt gewesen. Gemeinsam hätten sie David mit der Hacke erschlagen, dann Hannah vergewaltigt und ebenfalls getötet.
Doch etwas wirkt merkwürdig. Die Männer sind klein und zierlich. David war fast 2 Meter groß, sportlich und kräftig. Wie sollen sie ihn einfach so überwältigt haben? Trotzdem sind die Beweise erdrückend. Innerhalb weniger Stunden bestätigt ein Labor, dass die DNA der beiden Gastarbeiter mit den Spuren an Hannas Körper und den Zigarettenstummeln am Tatort übereinstimmt. Und dann ist da noch ein weiterer Beweis, nämlich das Handy von David. Das wird in Wei's Unterkunft gefunden. Das Display ist zersplittert. Wei sagt, er habe es am Strand gefunden und mitgenommen. Die Seriennummer zeigt, dass es auch wirklich David gehört.
Die Polizei feiert die Festnahme als Erfolg. Am 3. Oktober 2014, knapp 3 Wochen nach den Morden, führt die Polizei die Verdächtigen an den Tatort zurück. Eine öffentliche Rekonstruktion, wie sie in Thailand üblich ist. Zoe und Wei müssen vor laufenden Kameras nachstellen, wie sie zugeschlagen haben und wo sie standen. Sie wirken unsicher und werfen den Beamten ängstliche Blicke zu. Dann heben sie langsam die Hände, als hielten sie eine unsichtbare Hacke.
Doch nur wenige Tage später, am 21. Oktober 2014, widerrufen die beiden ihre Geständnisse. Sie erzählen jetzt, was wirklich passiert sein soll. Man habe sie nämlich gefoltert. Sie wurden in einen Raum eingesperrt, in dem die Klimaanlage auf eisige Temperaturen gestellt wurde. Ihnen wurden anschließend Plastiktüten über den Kopf gezogen, sie wurden geschlagen, getreten und mit Elektroschocks gequält. Einem von ihnen wurde gesagt, entweder du gestehst und kommst für 3-4 Jahre ins Gefängnis oder du verschwindest.
Menschenrechtsorganisationen fordern eine unabhängige Untersuchung. Doch der Fall hat längst eine politische Dimension angenommen. Der thailändische Premierminister sorgt mit einem Kommentar für Empörung. In einer Rede sagt er nämlich, dass Frauen in Bikinis auf Koh Tao nicht sicher seien, es sei denn, sie seien hässlich. Was für ein Bullshit.
Während Zoe und Wei auf ihren Prozess warten, passiert aber wieder was. Im November 2014, 2 Monate nach Hannahs und Davids Tod, da verschwindet der Schweizer Hans Peter, ein erfahrener Taucher. Er wird 10 Tage später, 80 Kilometer entfernt, tot an der Küste angespült. Die Behörden sagen, er sei ertrunken. Doch seine Familie zweifelt daran. Sein Körper ist gut erhalten. Zu gut für jemanden, der eine Woche im Wasser getrieben sein soll. Und dann ist da noch eine Frage. Warum wurde er genau an der Fährroute angespült? Hat ihn jemand über Bord geworfen?
Die investigative Journalistin Susan Buchanan, die über Koh Tao ein Buch geschrieben hat, berichtet darin über Spekulationen. Hans Peter soll von seiner Unterkunft auf Koh Tao aus einen Blick auf die Stelle gehabt haben, wo jemand in Hannahs und Davids Mordnacht in ein Schnellboot gestiegen ist. Ein verletzter Mann, den viele für Warut, den Sohn der einflussreichen Familie, halten. Auch in einem Sternartikel wird spekuliert. Hat Hans Peter etwas beobachtet, was er nicht hätte sehen sollen?
Werbung. Werbung Ende.
Währenddessen laufen die Vorbereitungen für den Prozess gegen die Gastarbeiter Zoe und Wei. Die Ermittlungen und ihre Ergebnisse sind ja schon seit Beginn umstritten. Einmal die Geständnisse ohne Anwalt und das auch noch auf Thai, also in der Sprache, die die Männer gar nicht verstehen, und dann noch die Foltervorwürfe.
Der Prozess findet aber nicht auf Koh Tao, sondern auf der Nachbarinsel Koh Samui statt. Anfang Dezember 2014 bringt man die Angeklagten in einem Gefangenentransporter zum Gericht. Schmal, versteinert und eingeschüchtert betreten sie die Anklagebank. Der Vorwurf lautet Mord. Die Anklage wird verlesen. Die Angeklagten plädieren auf nicht schuldig. Dann wird der Prozess für den Sommer 2015, also fast ein Jahr nach den Morden, angesetzt. Und während das Verfahren auf sich warten lässt, ereignen sich weitere ungeklärte Todesfälle auf der Insel.
Innerhalb weniger Wochen kommen 3 weitere Touristen ums Leben. Die 23-jährige Britin Christina wird im Januar 2015 tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Das ist nur 4 Monate nach den Morden an Hannah und David. Offiziell wird Kreislaufversagen infolge von Medikamenten und Alkoholmissbrauch als Todesursache angegeben. Fremde DNA oder Anzeichen von Gewalteinwirkung fehlen. Doch ihre Familie macht der thailändischen Polizei schwere Vorwürfe. Ein toxikologischer Bericht wird übrigens nicht erstellt.
Christina war erst wenige Wochen zuvor zu einer 4-monatigen Asienreise aufgebrochen und erkundete Bangkok mit einem Freund, bevor sie allein weitergereist ist. Auf Koh Tao wird sie krank, besorgt sich Medikamente gegen eine Erkältung und zieht in ein neues Hotel am Sari Beach. Noch in den Tagen vor ihrem Tod ist sie aktiv auf Twitter und postet Fotos. Dann verstummen ihre Nachrichten. Ihre Familie versucht vergeblich, Kontakt aufzunehmen.
Am 21. Januar 2015 klopfen schließlich Polizisten an die Haustür ihrer Eltern in England und überbringen die traurige Nachricht von Christinas Tod. Als ihr Leichnam nach England gebracht wird, können britische Gerichtsmediziner keine eindeutige Todesursache mehr feststellen. Die thailändische Obduktion hat nämlich ihre Körperflüssigkeiten nicht ausreichend konserviert.
War es wirklich ein Unfall oder war Christina in Gefahr? Das versucht die Doku Death on the Beach herauszufinden. Christinas Vater wird für die Doku interviewt. Er sagt, dass er die Überdosistheorie der Polizei auf Koh Tao zuerst akzeptiert habe. Aber als die Polizei ihren Bericht schickt, kommen Zweifel auf. Christina hatte demnach Blut an Mund und Nase, was dem Vater verdächtig vorkommt. Außerdem steht in dem Bericht der Name eines anderen Touristen, der nachts auf Christinas Zimmer gewesen sei. Die thailändische Polizei versucht gar nicht erst, ihn ausfindig zu machen.
Das macht erst Christinas Vater. Er glaubt nicht, dass der Mann etwas mit dem Tod seiner Tochter zu tun hat, aber er stellt die Aufrichtigkeit der Polizei in Frage. Er hat das Gefühl, dass die Polizei die Fälle nur schnell unter den Teppich kehren will, um die Tourismusbranche der Insel zu schützen.
In der Doku wird spekuliert, ob Christina, die Journalistin werden wollte, vielleicht nach Hannah und David gefragt und eigene Nachforschungen angestellt haben könnte. In der Doku kommt aber auch ein unabhängiger Toxikologe zu Wort, der den Bericht der thailändischen Polizei überprüft und zu dem Ergebnis kommt, dass Christina wirklich an einer Mischung aus Alkohol und Medikamenten gestorben sein könnte. Ein tragischer Unfall eben. Es gibt einfach zu wenig Beweise. Dafür gibt es aber noch weitere mysteriöse Todesfälle.
Es ist der 1. Januar 2015. Nur wenige Wochen vor Christina wird der 29-jährige Franzose Dimitri erhängt in seinem Bungalow auf Koh Tao gefunden. Die Polizei geht von Suizid aus, doch eine verstörende Tatsache lässt Zweifel aufkommen. Denn Dimitris Hände sind auf dem Rücken zusammengebunden. Trotz dieser Umstände erklären die Ermittler, dass er sich selbst das Leben genommen habe. Ein Abschiedsbrief sei gefunden worden. Freunde, die mit Dimitri gefeiert haben, können sich allerdings nicht vorstellen, dass er Suizid begangen haben soll.
Einen Monat später, im Februar 2015, verschwindet die 23-jährige Valentina aus Russland spurlos. Sie hat zuletzt in einem Hotel auf Koh Tao eingecheckt, doch plötzlich fehlt jede Spur von ihr. Die Ermittlungen verlaufen ergebnislos. Ihr Fall reiht sich in eine lange Liste ungeklärter Todesfälle auf Koh Tao.
Das hindert Touristen und Backpacker aber nicht daran, weiter auf die Insel zu kommen. Auch als im Juli 2015 der Prozess im Fall von Hannah und David beginnt. Soi und Wei, die zwei burmesischen Gastarbeiter, die sind ja wegen des Doppelmordes angeklagt. Im Mittelpunkt der Anklage stehen DNA-Spuren, die laut Ermittlern mit denen der Angeklagten übereinstimmen. Doch schon früh werden eben Zweifel laut.
Menschenrechtsaktivisten und die Verteidigung kritisieren, dass die DNA-Analysen nicht internationalen Standards entsprechen und die Ermittlungen erhebliche Lücken aufweisen. Besonders problematisch war der Transport der DNA-Proben. Sie sollen in einer Bierkiste von Koh Tao aus Festland gebracht worden sein.
Außerdem kritisieren Experten die Ermittlungen der Polizei. Sie sagen, dass alternative Spuren gar nicht erst untersucht wurden. Zum Beispiel die mutmaßliche Tatwaffe, die Gartenhacke. Auf ihr finden sich nämlich DNA-Spuren von David und von einem unbekannten Mann. Der ist aber keiner der Angeklagten. Einen erneuten Test mit der DNA an Hannahs Leiche gibt es nicht. Die Spuren sind laut Polizei nämlich nicht mehr verwertbar.
Trotz aller Kritik werden Soi und Wei am 24. Dezember 2015 zum Tode verurteilt. Die Richter stützen ihr Urteil hauptsächlich auf die DNA-Beweise und auf die Geständnisse der beiden Männer, die sie später ja aber widerrufen haben. Internationale Organisationen wie Amnesty International haben massive Bedenken an dem Prozess und dem Urteil geäußert. Sie kritisieren die fehlende unabhängige Überprüfung der Beweise.
Die Familie von David findet das Urteil gerecht. Die Familie von Hannah ist eher skeptisch gegenüber den polizeilichen Ermittlungen. Die Familie der Verurteilten kämpft weiter für eine Neuverhandlung. Aber während der Fall weltweit für Aufsehen sorgt, sorgt Koh Tao schon wieder für neue Schlagzeilen.
Im Januar 2016, nur wenige Wochen nach dem Prozess, wird der britische Tourist Luke tot im Pool einer Bar gefunden. Die Behörden sagen, dass sein Tod ein Unfall war. Er soll von einem DJ-Pult gesprungen, sich im Pool den Kopf angeschlagen und dann ertrunken sein. Aber Lukes Familie zweifelt an dieser Version. Wie kann jemand in einem Pool ertrinken, während drumherum gefeiert wird?
In der Doku Death on the Beach wird auch Lukes Fall besprochen. Demnach haben Lukes Freunde ihn auf der Polizeiwache identifiziert und dort sollen die Beamten noch von einem Mord gesprochen haben. Es wird auch von einer Auseinandersetzung in der Nacht zuvor und widersprüchlichen Aussagen der Polizei berichtet. Luke soll Wunden am Kopf haben. Der Fall wird aber nicht weiter untersucht.
Im April 2017, ein Jahr später, wird Elise, eine 30-jährige Belgierin, erhängt im Dschungel auf Koh Tao gefunden. Offiziell heißt es, sie habe Suizid begangen. Aber ihre Familie glaubt das nicht. Elise hatte ein Rückflugticket nach Hause, keine Anzeichen für eine Depression und war offenbar auf der Flucht. Sie hatte sich unter falschem Namen in einem Hotel eingetragen.
Über den Fall von Elise haben wir sogar schon mal ausführlich im Podcast gesprochen, nämlich in Schwarze Akte Mystery bei Podimo. Was das alles mit einer Sekte in Thailand zu tun hat, das könnt ihr euch dort anhören, wenn ihr wollt.
Noch ein Rätsel ist der Tod des deutschen Unternehmers Bernd im Juli 2018. Ein Jahr nach Elise und 4 Jahre nach den Morden an Hannah und David. Seine Leiche wird in seinem Haus im Dschungel gefunden. Offiziell heißt es, er sei an Herzversagen oder einem Schlangenbiss gestorben. Aber Bernds Familie hat Zweifel, zumal sein Körper ohne ihre Zustimmung nach Bangkok gebracht wurde. Genau wie die Leichen von Hannah und David. Eine unabhängige Obduktion hat nie stattgefunden und bis heute gibt es keine klaren Antworten zu den Umständen seines Todes.
Die Vielzahl ungeklärter Todesfälle auf Koh Tao hat den Ruf der Insel nachhaltig geschädigt. Immer wieder wird über mangelnde Transparenz und Vertuschung seitens der Behörden berichtet. Auch nach dem Prozess im Fall von Hannah und David. Die internationale Aufmerksamkeit ebbt auch nicht ab. Medien auf der ganzen Welt berichten über das umstrittene Urteil. Die BBC bezeichnet die beiden burmesischen Gastarbeiter als Sündenböcke und in Bangkok gehen Tausende von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern aus Myanmar auf die Straße, um ihre Freilassung zu fordern. Doch für Soi und Wei gibt es vorerst keine Hoffnung. Sie werden in ein Gefängnis in Bangkok überstellt, wo sie im Todestrakt auf ihre Hinrichtung warten müssen.
In dieser Zeit schreibt Soi einen Brief an seine Schwester. Darin steht: Mein Körper ist gefangen und doch ist meine Seele frei. Er schreibt über Karma, darüber, dass das Leben oft unverständlich erscheine, aber dass alles eine Folge früherer Taten sei, selbst das Schicksal, das ihn nun ereilt hatte. Aber er beteuert seine Unschuld.
Jahrelang kämpft die Verteidigung weiter. Immer wieder werden Zweifel an den forensischen Beweisen laut. Internationale Gerichtsmediziner kritisieren die Ermittlungen als unprofessionell und intransparent. Menschenrechtsorganisationen fordern eine neue Untersuchung. Doch alle Einsprüche scheitern. 2019 wird der letzte Antrag auf eine Revision abgelehnt.
Doch dann, im Juli 2020, geschieht das Unerwartete. Der thailändische König gewährt den beiden Männern anlässlich seines 68. Geburtstags eine königliche Begnadigung. Ihr Todesurteil wird in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Für Soi und Wei bedeutet das zwar weiterhin ein Leben hinter Gittern, aber zumindest ist ihr Todesurteil aufgehoben. Ein paar Wochen später schreibt Soi wieder einen Brief an seine Schwester. Ich bin ein unschuldiger Mann, schreibt er. Ich weiß nichts über die Morde. Ich bin seit 6 Jahren im Gefängnis für nichts. Und nichts wendet sich für mich zum Guten. Ich verschwende meine Lebenszeit.
Während sie weiterhin im Gefängnis sitzen, wird Koh Tao mit jedem Jahr mehr zum Schauplatz neuer, rätselhafter Todesfälle. Der britische Fahrlehrer Neil wird im Januar 2023 tot in einem gemieteten Bungalow gefunden, nachdem er nicht zu einer geplanten Fahrstunde gekommen ist. Er galt als fit und gesund, aber die Behörden sprechen von einem natürlichen Tod. Auffällig ist, dass Neil in den Wochen zuvor mit anderen über die mysteriösen Todesfälle auf der Insel gesprochen hatte. Das schreibt die Zeitung Daily Mail. Ein Freund erinnert sich an Neils Worte. Er sagte mir, dass man über solche Dinge hier besser nicht redet.
Das jüngste Opfer ist Robbie. Im Januar 2025 wird der 21-jährige Taucher aus Irland leblos in seinem Hotelzimmer gefunden. Ein Freund entdeckt ihn, als er am Morgen klopft und keine Antwort bekommt. Die Tür war von innen verschlossen. Es gibt keine Anzeichen eines Einbruchs oder eines Kampfes. Robbie liegt auf dem Bett, das Handy noch in der Hand, die Kopfhörer in den Ohren. Die Polizei erklärt, er sei an akutem Herzversagen gestorben. Aber für Robbies Familie ergeben die Umstände keinen Sinn. Robbie war jung, gesund und voller Lebensfreude. Er hatte gerade einen fortgeschrittenen Kurs im Tauchen absolviert.
Die düsteren Geschehnisse auf Koh Tao nehmen einfach kein Ende. Touristen kommen aber immer noch. Sie tauchen, sie feiern, sie genießen die Natur. Doch über allem liegt irgendwie doch ein Schatten. Zu viele ungeklärte Fälle, zu viele Zufälle, zu viele offene Fragen. Und eine Wahrheit, die vielleicht niemals ans Licht kommen wird.
Wo andere von Mord sprechen, sprechen die Behörden von Unfällen.
Ian? Sturz in den Brunnen.
Ben? Mopedunfall.
Nick? Von der Klippe gefallen.
Hans-Peter, Tauchunfall.
Dimitri, Suizid.
Christina, Medikamentenvergiftung.
Valentina, ertrunken.
Luke, in den Pool gesprungen.
Elise, Suizid.
Bernd, Herzversagen.
Alles tragische Schicksale. Oder steckt doch mehr dahinter?
Am Ende bleiben nur Indizien, Verdächtigungen und Meinungen. DNA-Tests wurden gemacht, aber sind sie echt? Auf der Insel leben einflussreiche Familien, aber sind sie verantwortlich? Zwei Männer sitzen seit Jahren hinter Gittern, aber sind sie wirklich schuldig? Die Wahrheit bleibt verborgen zwischen widersprüchlichen Aussagen, fehlenden Beweisen und Geschichten, die je nach Perspektive ganz anders erzählt werden.
Wir haben euch ja jetzt echt viele Fakten, Theorien und auch Widersprüche erzählt. Aber ich stelle dir die Frage jetzt einfach direkt, Patrick. Was glaubst du, was sagt dir dein Gefühl, was hier abgeht auf der Insel?
Die Antwort liegt für mich wirklich eigentlich auf der Hand. Mafia. Ich würde auch nicht behaupten, dass 100% der Fälle jetzt hier auf die Mafia zurückzuführen sind. Aber ich meine ganz besonders der erste Fall mit Hannah. Da bin ich mir wirklich zu 99% sicher, dass da irgendwas vertuscht worden ist.
Bei Hannah und David.
Hannah und David, genau. Durch die Mafia.
Okay, ja. Also ich habe ganz viele Gedanken in meinem Kopf.
Erzähl.
Ich glaube schon mal nicht, dass die burmesischen Gastarbeiter irgendwas damit zu tun haben. Also gerade wenn sie unter Foltermethoden gezwungen wurden, Geständnisse abzugeben, dann ja, waren sie vermutlich nicht die Täter. Wir haben ja gerade am Ende nochmal alle tragischen Schicksale oder zumindest viele tragische Schicksale hier vorgestellt, die alle einen eher kuriosen Grund haben, warum sie gestorben sind. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, dass hier sehr viel nicht mit rechten Dingen zugeht auf der Insel und da sind wir bei deiner Annahme. Ich kann mir aber vorstellen, dass zumindest ein paar der tragischen Schicksale hier mit zu viel Alkohol zum Beispiel zu tun haben. Wir wissen ja, wie es ist. Man trinkt super viel Alkohol. Einige Menschen macht es irgendwie lustig und glücklich, andere macht es aber aggressiv. Und wenn du da im Paradies bist, dann ja, sollte zwar eigentlich alles schön sein, aber ich kann mir vorstellen, dass da irgendeine Barschlägerei, eine Anmache oder so vielleicht bei der einen oder anderen Geschichte eine Rolle gespielt haben kann. Ne? Zum Beispiel der Mopedunfall. Ich kann mir vorstellen, dass so bei einigen Schicksalen wirklich niemand Fremdes die Finger im Spiel hat, beziehungsweise nicht die Mafia oder die Behörden oder wer auch immer, sondern dass das eher, ja, wie soll ich es denn nennen, Alltagsschicksale sind? Nein, das ist nicht das richtige Wort, aber ja, ich glaube, mein Punkt ist klar geworden. Aber bei anderen Geschichten, die wir ja heute erzählt haben, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da nicht jemand Höheres seine Finger im Spiel hat. Also ich glaube, da hast du einen Punkt mit deiner
Ansicht. Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, ich habe mir das versucht so bildlich vorzustellen, da klatscht der DJ in den Pool und niemand macht was. Also das hört sich auch schon mal super weird an. Und was ich auch überlegt habe, ein kleines anderes Thema, DNA-Tests. Also ich wusste gar nicht, dass es da, natürlich gibt es da internationale Standards, ich wusste nicht, dass es welche gibt. Würde mich auch mal interessieren, wie die überhaupt aussehen. Wahrscheinlich nicht, dass man sie in der Bierkiste transportiert.
Also ja, das ist auch so ein Fakt, wo man sich so denkt, also sorry Leute, auf die Idee kann man ja mal kommen, dass das vielleicht nicht die beste Möglichkeit ist, DNA zu transportieren, aber gut.
Genau, aber ich dachte mir auch so, die Mafia hat da so viel drauf gesetzt, die Familie, dass dieser DNA-Test, dass der negativ ist. Da frage ich mich, wie einfach kann man sowas fälschen? Und wie schnell war die Nummer dann eigentlich durch, nur weil der DNA-Test negativ ausgefallen ist?
Na gut, mit den richtigen Beziehungen und genügend Cash in der Tasche, glaube ich, ist vieles möglich, würde ich jetzt mal behaupten. Ich finde es einfach so super traurig, dass hier Menschen ins vermeintliche Paradies gekommen sind, die einfach eine gute Zeit haben wollten, eine Auszeit aus ihrem alltäglichen Leben, die sich da ja einfach eine gute Zeit machen wollten und die ja die Insel aber nicht mehr lebend verlassen haben. Und ich meine, wir haben ja auch gesagt, wie klein die Insel ist, ne? Also, und jeder kennt die. Also Koh Tao ist ja auch ein Begriff. Das war mir auch, ich selbst war noch nicht da, aber mir ist das auch ein Begriff, was so Tauchen angeht. Also diese Verknüpfung hatte ich auch. Und natürlich reisen da Menschen trotzdem hin. Viele wissen das wahrscheinlich gar nicht, wer da alles schon umgekommen ist.
Nach dem, was du jetzt gehört hast, würdest du da hinreisen eigentlich?
Ach, ich habe mich das auch gefragt in der Vorbereitung auf die Folge. Also, Ich glaube, nach der heutigen Folge wahrscheinlich eher nicht, weil es in Thailand aber auch einfach viel zu viele schöne Inseln gibt, viele Alternativen. Nee, ich glaube, ich will da nicht mehr hin. Nee.
Verständlich. Also sehe ich ganz genauso wie du.
Ja. Ja, was denkt ihr? Was sind da eure Gedanken? Was waren eure Empfindungen, während ihr uns so zugehört habt? Das dürft ihr uns sehr gerne schreiben. Und was ihr uns diese Folge oder dieses Mal bitte auch schreiben sollt, dürft, wie auch immer. Wer von euch hat alle 250 Folgen der Schwarzen Akte gehört? Das würde mich interessieren. Wer hat sie alle gehört? Wer hat sie vielleicht sogar schon doppelt gehört? Es soll Menschen geben, die unsere Folge schon doppelt gehört haben. Schreibt uns das sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, sind wir nächsten Dienstag natürlich wieder hier am Start mit einer neuen Folge auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.